15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Mats ist heute wieder bei mir und wir haben viele Tore im Gepäck und du hast am Sonntag auch einige gesehen beim 2:3 zwischen Kiel und Hertha.
Ja, tatsächlich. Auch in Deutschland war ein bisschen was los, aber ja, mich freut es ungemein, jetzt wieder über die ausländischen Spiele sprechen zu dürfen. Und wir haben ja jetzt so eine kleine spanische Woche gehabt.
La Liga.
Genau, wir starten mit mehreren Torfestivals am Wochenende und zwar bei Girona gegen Mallorca. RCD geht da in der 4. Minute durch einen Elfmeter von Muriqi in Front. Der Halbzeitstand beträgt dennoch 4:1 für die Gastgeber. Mallorca kann da nur noch durch einen Doppelpack von Abdon zum Endstand von 5:3 ein bisschen Ergebniskorrektur betreiben. Girona durchaus überraschend nach 6 Partien jetzt punktgleich mit Tabellenführer Barcelona.
Genau, 5. Sieg jetzt in Folge, also wirklich ein ganz starker Lauf von der Mannschaft von Girona, total spielbestimmt, erneut gewesen, den zweithöchsten Expected Goals Wert pro Schuss gehabt. Das heißt, die kommen wirklich in wahnsinnig gute Position, haben jetzt auch mit Barcelona zusammen die meisten Tore erzielt und vor allem dieses 1 gegen 1 einfach brutal gut. 4-1-4-1 System, was sie spielen, mit Alex Garcia als Dreh- und Angelpunkt auf der 6, der letztes Jahr noch ein bisschen offensiver eingesetzt wurde, eher auf der 8 dort gespielt hat, jetzt auf der 6, so als Deep-Lying Playmaker hinter der Mittelfeldreihe, auf Linksaußen Savio mit einem ganz, ganz starken Spiel, 2 Scorer, auch 2 Chancen kreiert, Dovbyk vorne, kommt auf einen Expected Goals von fast 1 pro 90, dann war natürlich auch Elfmeter dabei, aber auch ein ganz starker Saisonstart vom Ukrainer. Ja, und auf der anderen Seite bei Mallorca, die immer wieder versuchen, die letzte Linie zu brechen, haben dabei aber nicht das richtige Timing und ja, gerade die Abwehr total überfordert gewesen. Nastasic, da der Abwehrchef, im 5-4-1, ja, hoffnungslos überfordert. Mallorca muss aufpassen.
Ja, Barcelona haben wir schon angesprochen und für die sah es lange Zeit gar nicht gut aus. Celta Vigo konnte den Katalanen einige Probleme bereiten. Strand Larsen trifft in der 19. Minute zur verdienten Führung. Vigo lässt im Verlauf der ersten Halbzeit noch mehrfach Chancen fürs zweite Tor liegen, belohnt sich dann aber durch einen Konter von Duvikas in der 79. Minute endlich doch noch. Barcelona ist in der Halbzeit 2 aber deutlich stärker und ein Doppelpack von Lewandowski kurz nach dem Treffer zum 2:0 bringt dann auch noch den Ausgleich für Barcelona. Joao Cancelo krönt die Aufholjagd mit einer Vollendung einer Xavi-Flanke und Barcelona dreht innerhalb von 9 Minuten diese Partie und ist jetzt, wie eben schon angesprochen, Tabellenführer.
Genau, also genau wie du fange ich auch mit Vigo an, um mal zu analysieren. Da hat sich Rafa Benitez, die alte Trainerlegende, richtig was einfallen lassen. Und zwar hat er ein 5-1-4 spielen lassen. Also habe ich so auch selten gesehen, realtaktisch eine ganz spannende Geschichte. Also wirklich Beltran vor der Abwehr als Absicherung und vorne wirklich 4 Spitzen, die alle ganz unterschiedlich hier aufgestellt sind, mit unter anderem ja Bamba, seiner Schnelligkeit, Iago Aspas mit seiner Kreativität, immer noch ein ganz wichtiger Faktor fürs Spiel von Vigo und eben angesprochener Strand Larsen, der so ein bisschen diese Physis mitbringt und auch mal einen Ball festmachen kann. Also generell Vigo mit ja wirklich großartigen Dribblings in dem Spiel, haben die eigene Box auch wirklich gut sauber gehalten, gerade Kyle Starfield da ganz, ganz stark mit 8 geblockten Schüssen, aktuell auch der Verteidiger mit den meisten in der Liga. Ja, und auf der anderen Seite, ja, dieses Spiel von Joao Cancelo mal wieder überragend gewesen, der hat ja ein ganz creepy Interview gegeben nach Abpfiff, wo er ganz, ganz seltsam in die Kamera schaut, da gerne mal bei Instagram oder bei X mal reinschauen, aber wirklich, wie er performt hat, wieder so weit innen postiert, wie schon bei Man City, als er noch auf der linken Seite gespielt hat, jetzt aber auf der rechten Seite 137 Ballkontakte als Außenverteidiger. Und da zeichne nochmal, wie groß sein Impact auch war in diesem Spiel. Also quasi der Spielmacher auf der Rechtsverteidigerposition hat dieses Spiel maßgeblich beeinflusst.
Ja, echt Wahnsinn, wie er das spielt. Wir machen weiter beim alten Tabellenführer Real und die waren im Madrider Stadtderby gefordert. Morata trifft in der 4. Minute allerdings schon per Kopf zur Führung für die Hausherren von Atletico. Real hat dann wenig Durchschlagskraft in der ersten Halbzeit und kassiert nach einem schnellen Doppelpass auch noch das nächste Kopfballgegentor von Griezmann, der in der 18. Minute erfolgreich war. Atletico kamen die frühen Treffer entgegen, sie konnten sich dann noch mehr aufs Umschaltspiel konzentrieren. Groß war dann ziemlich sauer und hat mit einem Fernschuss den Anschlusstreffer erzielen können. Real fortan dann auch besser in der Partie und mit einem weiteren Abseitstreffer vor der Pause, der aber aberkannt wurde. Direkt nach der Pause überrumpelt Morata Reals Defensive dann aber nochmal und trifft wieder per Kopf. Der Endstand von 3:1 für Atletico ist damit besiegelt und die rücken auf Rang 5 vor.
Groß hast du eben schon angesprochen. Da hat er im Spiel über 70 Pässe gespielt. Jan, was denkst du, wie viele sind nicht beim Mitspieler angekommen?
Aber wenn du schon so fragst, werden es ziemlich wenig sein. Ich sag mal so 4.
Ein einziger Fehlpass von Toni Kroos im Stadtderby auswärts, also wirklich brutal gewesen. Tolles Spiel gemacht, genauso auch Valverde. Bei Real eine ganz fragwürdige Staffelung. Die haben ja im 4-4-1-1 gespielt mit Bellingham so als hängende Spitze und dahinter im Prinzip auch 4 gelernte zentrale Mittelfeldspieler. Also im Endeffekt ja 5, wenn man Bellingham noch dazu zählt, ohne wirklichen Stürmer gespielt. Und da hat einfach komplett die Strafraumpräsenz auch gefehlt. Auch Rodrigo häufig dann wieder auf dem linken Flügel unterwegs, wo er sich wohler gefühlt hat und der Strafraum ziemlich verwaist. Deswegen auch der Fernschuss ja kam nicht vom ungefähr. Besserung gab es in der zweiten Hälfte durch Rossellou, durch seine Einwechslung. Das hat natürlich noch mal ein bisschen was gebracht. Ja, bei Real, da haben sie es im Prinzip vor allem über die Flügel auch verloren. Beide Außenverteidiger total überfordert gewesen. Vázquez, viele verlorene Zweikämpfe. Garcia kam kaum in Zweikämpfe auf der linken Seite. Das waren so die Hauptpunkte bei Real Madrid. Und auf der anderen Seite Atletico. Die haben jetzt mit Samuelino, den ich seit seiner Zeit bei Gil Vicente ja sehr intensiv verfolge, jetzt wirklich den Nachfolger von Gianni Carrasco gefunden, als linker Wingback, der ähnlich wie er agiert, eigentlich sehr offensiv stark, klarer Flügelspieler, dribbelstark, wahnsinnig viele Zweikämpfe gewonnen, jetzt auch in der Partie, hat Vázquez da richtig schwer gemacht. Und im Mittelfeld Saúl, der nach seinem Karrieretief jetzt wieder auf dem Weg ist, zur alten Stärke zurückzufinden, 2 Vorlagen geliefert und auch unter Druck wahnsinnig passstark, war der Man of the Match trotz Reals Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern.
Als letztes Spiel aus La Liga haben wir euch Real Sociedad gegen Getafe mitgebracht. Da bringt Kubo seine Farben in der zweiten Minute bereits in Führung. Getafe dreht die Partie mit einem Doppelschlag vor der Pause. Nach der Pause sind es Oyarzabal per Doppelpack und Brais Mendes, der auch das 1:0 aufgelegt hatte, die Partie auf 4:2 drehen. Ja, ein erneuter Anschlusstreffer durch Juanmi Lataza nach Vorarbeit von Diego Rico in der Nachspielzeit von Getafe bringt zwar noch den Anschlusstreffer, aber auch nicht mehr. Das Spiel ist dann zu Ende. Real Sociedad mit deutlich mehr Ballbesitz, konnte das aber nicht in mehr Chancen ummünzen, denn Getafe hatte sogar einen Torschuss mehr in der Partie.
Genau, und trotzdem, die Partien von Real Sociedad im Moment ein einziges Spektakel, auch in der Champions League hat es ja richtig Bock gemacht, sie gegen Inter zu sehen, auch im jüngsten Heimspiel, das sie in der Liga hatten, gegen Granada auch schon ordentlich Tore gefallen und ja, vor allem Brais Mendes, wirklich exzellent in seiner Rolle als Balleroberer, hat er vorher in Vigo gespielt, dort auch schon immer wieder auffällig mit gewonnenen Zweikämpfen im letzten Drittel, wirklich kurz davor dann auch daraus Torchancen zu kreieren, hat einen Strafstoß rausgeholt, Tor und Vorlage geliefert, auch gegen Inter ja schon stark gewesen. Ja, ansonsten Getafe mal wieder Lufthoheit gehabt, wie in so vielen Spielen. Ansonsten aber jetzt auch nicht so gefällig gewesen, haben zwar einige Abschlüsse gehabt, die waren jetzt aber auch gar nicht so gefährlich. Also die Chancenverwertung auf beiden Seiten ziemlich hoch gewesen. Und Real Sociedad für mich der beeindruckendste Fakt, auch wenn er mit dem Spiel gar nicht so viel zu tun hat, diese Kadertiefe, die man da hat, alleine auf der Bank mit Subimendi, mit Mike Merino, mit Cho, Oyarzabal, der reingekommen ist, dann Tierney, Odriozola und André Silva, die noch nicht mal zum Einsatz gekommen sind. Also das zeigt schon deutlich diese ja beeindruckende Kaderpolitik bei Real Sociedad. Die werden auch wieder ein ernstzunehmender Kandidat sein für die Champions League.
Serie A.
Juve ist als Favorit in die Partie gestartet gegen Sassuolo, aber Szczęsny faustet sich in der 12. Minute einen harmlosen Abschluss von Lloriente durch die eigenen Beine. Juve war danach allerdings nicht geschockt. Chiesa flankt in die Mitte und es folgt ein Eigentor von Vinar, der vor McKennie an den Ball kommt. Also einer von beiden musste eigentlich quasi treffen in der Situation. Es entwickelte sich ein offenes Spiel. Gatti verliert dann in Juves Spielaufbau den Ball. Berardi trifft zur Pausenführung für Sassuolo. Chiesa eröffnet mit seinem Ausgleich in der 78. Minute dann eine kuriose Schlussphase in dieser Partie. Szczęsny patzt kurz darauf erneut und es folgt der Treffer durch Pinamonti zum 3:2. Ja, und zur Krönung dieses traurigen Spiels für Juve spielt Gatti den Ball ins eigene Tor, nachdem Szczęsny einen Freistoß an der Strafraumkante ausgeführt hatte. Ja, und Gatti spielt den Ball ins eigene Tor zurück. Ganz wilde Partie von Juventus, gerade von der Abwehr, und die rutschen damit jetzt auch auf Rang 4 ab.
Ja, also wirklich Slapstick bei Juventus Turin in dem Spiel und aber trotzdem auch wieder typisch, dass es eben bei Sassuolo passiert. Ja, wirklich diese Mannschaft, die einfach vorne so viel Qualität hat und hinten immer wieder solche Lücken auch aufweist. Die haben jetzt auch wieder in der aktuellen Saison den höchsten Expected Goals Against Wert. Wenig Ballbesitz auch bisher gehabt, bisschen untypisch. Loriente hast du angesprochen, finde ich persönlich überragend, seit ich ihn auch letztes Jahr live gesehen habe. Ein wahnsinnig quirliger, dribbelstarker Linksaußen, 5 Schüsse insgesamt abgegeben in der Partie. Ja, auf Juvens Seite Chiesa, der noch eine starke Partie gemacht hat. Ansonsten Hauptproblem bei Juve, die Halbspuren, die total verwaist sind im zentralen Mittelfeld. Bis auf Rabiot eigentlich alle hinterm Ball oder eben die Innenverteidiger, die das Spiel aufbauen. Die Wingbacks stehen wahnsinnig hoch, geben dann viel Breite, haben aber im Prinzip gar keinen Support. Also weder Kostic links noch Cuadrado rechts, beziehungsweise McKennie rechts, haben dort wirklich ja die Möglichkeit, auch mal Mitspieler dann einzubinden oder zu kombinieren. Also Juve wirklich total auf diese individuelle Qualität im 1 gegen 1 oder sogar 1 gegen 2 angewiesen. Kompaktheit auch nicht wirklich vorhanden. 15 gelbe Karten schon in der Serie A. Kein Team hat mehr aufzuweisen. Ja, und so war es dann so, dass Sassuolo, vor allem mit dem zentralen Mittelfeldspieler Matheus Henrique, der für 10 Millionen von Gremio gekommen ist, das Spiel total kontrolliert hat und im Endeffekt auch den Sieg verdient eingefahren hat, auch wenn die Tore schon ein bisschen glücklich waren.
Ligue 1.
Das nächste Torfestival haben wir euch aus Frankreich mitgebracht. Nantes besiegt Lorient mit 5:3. Moses Simon da überragend bei Nantes mit einem Treffer und 2 Assists und auch Mollet mit 2 Scorerpunkten. Auf der anderen Seite stach Romain Favre hinaus mit einem Treffer und 1 Assist. Der rechte Mittelfeldspieler ist aktuell von Bournemouth an Lorient ausgeliehen und zeigt in der Ligue 1 wieder, was er drauf hat. Lorient in der Partie mit 16 erfolgreichen Dribblings, während Nantes sich in der Chancenkreation und Verwertung stark zeigt und aus 9 Torschüssen 5 Tore erzielen kann.
Ganz genau. Und jener Romain Favre wäre übrigens genau der Spieler, der Juventus Turin richtig gut tun würde, weil er eben diese Halbspuren wahnsinnig gut bespielt, eine ganz hohe Passgenauigkeit wieder aufgewiesen, 2 Scorer geliefert, also gerade diese Rolle hinter der Spitze, wo er sich frei bewegen kann im 3-4-2-1 von Lorient, ist wie für ihn gemalt. Das sieht wirklich gut aus. Ja, ansonsten bei Lorient, wo Laporte ja als zentraler Innenverteidiger gespielt hat, der musste immer wieder rechts aushelfen, um eben Taibi zu unterstützen, der einen ganz schwachen Tag hatte. Der über 2 Meter große Isaac Touré auf der linken Verteidigerposition rückte im Prinzip gar nicht nach, also ist komplett auf seiner Seite geblieben. Dadurch gab es halt immer wieder Lücken für Nantes, die sie auch gut genutzt haben. Ist ja auch ein kleines Derby so in der Bretagne, beide Städte nicht weit auseinander. Ansonsten Nantes im 4-2-1-3 gespielt, also mit Mollet auf der 10, wie du eben schon angesprochen hast, sind jetzt im Aufwärtstrend, müssen aber trotzdem aufpassen, weil auch da der Expected Goals Wert against ziemlich, ziemlich hoch ist, also defensive Kompaktheit noch nicht wirklich vorhanden, offensiv dafür mit einem Feuerwerk.
Dann werfen wir noch einen ganz kurzen Blick auf den Ex-Verein von Romain Favre. Und das ist Brest. Die schlagen Lyon nach einem späten Siegtreffer mit 1:0 und führen jetzt überraschend die Tabelle an.
Ja, und das mal wieder mit einem sehr rudimentären Ansatz. Also auch wieder ganz viele Luftzweikämpfe, ganz viele Defensiv-Zweikämpfe. Also eine Mannschaft, die alles reinwirft, die sehr intensiv spielt und es einfach schafft, die 0 zu halten. Und das ja auch wieder trotz einiger namhafter Abgänge. Der bekannteste davon ja Franck Honorat, der nach Gladbach gewechselt ist. Also es überrascht mich schon sehr, wie stark Stade Brest in die Saison gekommen ist. Habe aber große Zweifel, dass sie das halten können, weil einfach die technische Qualität im Kader nicht besonders hoch ist. Trotzdem eine schöne Momentaufnahme. Und diese harte Abwehrarbeit zahlt sich da aus.
Premier League.
Wir haben ein Duell im hohen Norden Londons gesehen zwischen Arsenal und den Spurs. Arsenal begann deutlich stärker, die Chancen führten aber zuerst nicht zu Toren. Ein abgefälschter Schuss von Saka landet dann in der 25. Minute im Netz. Arsenal hat in der Folge noch ein paar Möglichkeiten, ist aber nicht mehr ganz so zwingend. Und so trifft Son vor der Pause nach Vorarbeit von Maddison zum Ausgleich. Nach der Pause gibt es einen Handelfmeter für die Gunners, den wieder Saka zur Führung einnetzen kann. Maddison gewinnt dann kurz darauf den Ball von Jorginho, der eingewechselt wurde, und bedient Son zum erneuten Ausgleich. Und so haben wir keinen Sieger im Nord-London-Derby.
Recht zufrieden dürften die Heimfans damit auch nicht gewesen sein. Also Arsenal bisher in der Saison erst 3 Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Nur 3 Clubs haben weniger. Auf der anderen Seite die Spurs bereits 11. Also da sieht man auch klar den Wandel unter dem neuen Trainer, unter Postecoglou, die ja ein 4-2-3-1 jetzt spielen statt ein 3-4-2-1, finde ich weiterhin trotzdem ein bisschen fraglich, auch wenn es jetzt schon ein paar Mal gut funktioniert hat, weil einfach der Kader überhaupt nicht auf das System ausgelegt ist. Gerade auch die Außenverteidiger Pedro Porro rechts und Udogie links, die eigentlich beide klare Wingbacks sind, dort ihre größten Stärken haben, waren jetzt auch mal wieder überfordert in dieser Viererkette. Ansonsten ein bisschen mehr Spielanteile für die Gäste. Heung-min Son sehr effizient gewesen, Brandon Johnson überhaupt nicht. Ja, und bei Arsenal stellt sich so ein bisschen die Frage, wie sich das Mittelfeld wirklich bestenfalls aufstellt. Declan Rice musste ja zur Halbzeit verletzungsbedingt runter. Für ihn kam Jorginho, fast ein 1:1-Wechsel. Die beiden tun sich nicht so viel, aber gerade Fabio Vieira ist im Prinzip nicht Premier League tauglich, hat da auch mal wieder gar nichts gezeigt, was eine Aufstellung rechtfertigt. Auch er zur Hälfte raus. Havertz reingekommen, der bisher auch noch nicht so perfekt mit Ødegaard harmoniert. Also Arsenals Kreativzentrum muss sich noch finden in der aktuellen Saison.
Ja, und Newcastle hingegen hat sich den Frust nach dem durchwachsenen Saisonstart von der Seele geballert. Sheffield musste dran glauben. Der Aufsteiger musste sich am Ende mit 0:8 geschlagen geben. Und wir haben mehrere Premier League-Rekorde, die dabei gefallen sind. Und zwar 8 verschiedene Torschützen auf den Seiten von Newcastle. Das hat es zuvor noch nie gegeben bei einem so hohen Erfolg. Ja, zudem der höchste Auswärtssieg in der Geschichte der Magpies und die höchste Niederlage für Sheffield United.
Ja, ein wahnwitziges Spiel, also eine totale Machtdemonstration nach Expected Goals, übrigens ein 1:4, also schon auch relativ deutlich, war jetzt nicht nur die perfekte Chancenverwertung von Newcastle, die sich 9 Großchancen rausgespielt haben, auch das ein unfassbar hoher Wert, 15 Schüsse insgesamt auf das Tor abgegeben von Fotheringham, der ja noch 7 Stück rausgefischt hat und trotzdem ja ordentlich duschen gegangen ist. Ganz, ganz spielstark die Innenverteidigung mit Botman und Scheer, die wirklich super aufgestellt ist. Also generell finde ich die Mannschaft von Newcastle sehr gut zusammengestellt, trotz jetzt des ja bisschen durchwachsenen Saisonstarts, den du schon angesprochen hast, weil einfach jeder Spieler auf seiner stärksten Position eingesetzt wird und auch in seiner stärksten Rolle. Also ich finde, da passt vieles sehr, sehr gut zusammen. Bruno Guimarães im zentralen Mittelfeld überragend gewesen. Trippier mit 3 Torvorlagen in diesem Spiel. Also mal wieder die Schlüsselspieler, diese beiden. Ja, und als nächstes geht's gegen Manchester City im EFL Cup. Also da kann noch einiges passieren. Und auf der Seite von Sheffield finde ich ganz interessant, dass alle 3 Premier League Aufsteiger erst einen einzigen Punkt jeweils geholt haben. Also die tun sich allesamt wahnsinnig schwer, in der Premier League Fuß zu fassen.
Team der Woche.
Das kommt diese Woche aus Frankreich und konnte Monaco durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 0:1 bezwingen. Nizza ist unser Team der Woche und das ist aktuell das Team mit den wenigsten Gegentreffern in der Ligue 1. 4 Stück hat man in 6 Partien kassiert.
Genau, Back-to-Back Auswärtssiege gefeiert. Zuerst bei PSG, jetzt in Monaco. Nur Rennes sind noch ungeschlagen, genauso wie im OGC. Ja, etwas glücklich jetzt der Sieg gewesen. Bulka hat ja einen Elfmeter gehalten, verhinderte insgesamt 2 Expected Goals. Aber bei Nizza vor allem diese Dribblingstärke wirklich ganz, ganz stark im Fokus. Und das geht eigentlich von hinten, von den Außenverteidigern bis ganz vorne, bis Thierry Moffi durch. 34 Dribblings pro 90 Minuten bisher mit fast 60% Erfolg. Beide samt Top-2-Werte in der Ligue 1. Also wir können einiges erwarten von Nizza, die sich jetzt so endlich mal gefunden haben nach eigentlich 2, sagen wir mal, Übergangssaisons, die doch eher verkorkst waren. Da hat man sich, glaube ich, viel mehr von versprochen. Aber jetzt zündet das Team, findet ganz gut zusammen und hat jetzt auch einen Keeper, der nochmal ja, die entscheidenden Punkte auch festhalten kann.
Ja, und du hast den Hörern diese Woche auch wieder einen Verlierer der Woche mitgebracht und das ist der FC Basel. Nach 6 Spielen hat man nur 4 Punkte auf dem Konto und das ist der vorletzte Tabellenplatz für den einstigen Spitzenklub. Am Wochenende unterlag man sogar beim Aufsteiger Yverdon mit 3:2.
Ja, es ist leider, muss man sagen, der nächste Tiefpunkt für die Schweizer. Also die sind ja schon in der Conference Quali ausgeschieden gegen Tobol, ein Club aus Kasachstan, die dort Dritter geworden sind. Dort ist man ausgeschieden, erst 4 Punkte jetzt geholt nach 6 Spielen. Alle 3 Topscorer aus der Vorsaison sind weg mit Amdouni, mit Sekiri, mit Males. Dazu hat man auch noch den pfeilschnellen Doyle verloren und Andy Diouf, der zu Lens gegangen ist im zentralen Mittelfeld. Also die haben wahnsinnig an Laufstärke am Ball eingebüßt und auch an Torgefahr. Und das kann aktuell überhaupt nicht kompensiert werden. Auch nach Expected Points ist man nur geringfügig besser. Also es war jetzt auch nicht unbedingt nur Pech, dass man die Spiele verloren hat in der aktuellen Saison. Der höchste Expected Goals wird against in der ganzen Liga. Also Defensive passt noch überhaupt nicht. Schwächen in der Luft, da ein Problem. Und einfach diese Progressivität, dass man es einfach nicht schafft, immer wieder Linien zu überspielen. Man kommt zwar zu recht vielen Abschlüssen, aber die sind auch nicht wirklich aus einer guten Position heraus. Also Basel muss richtig aufpassen. Vor allem das Trainerteam um Timo Schulz, die ja noch ziemlich neu sind im Club, sollte man auf jeden Fall auch noch weiter Zeit geben. Aber das Team muss jetzt bald zueinander finden. Ansonsten wird es auch in der kommenden Saison wieder schwer, europäisch zu spielen.
Spieler der Woche.
Hier hat Mats heute ganz tief gegraben und euch jemand mitgebracht, der den wenigsten ein Begriff sein dürfte. David Drachal, 18-jähriger offensiver Mittelfeldspieler bei Rakow in Polen. In 4 Spielen konnte er schon 4 Scorerpunkte sammeln. Wenn das so weitergeht, könnte auch für den ein oder anderen Spitzenklub in Europa interessant werden, oder?
Ja, aber wir wollen jetzt auch nicht den Namen zu heiß kochen. Also mit 18 ja noch total jung. Hat jetzt als rechter Schienenspieler tatsächlich gespielt. Kam ja von Legnica, wo er in der letzten Saison auch schon in der Extraklasa gespielt hat, dann mit 17 schon. Und hat dort eigentlich vorwiegend ja auf dem offensiven Flügel gespielt, wurde jetzt so ein bisschen eins zurückgezogen. Auch das unterstreicht mal wieder das Top-Scouting von Rakow, die ja in der letzten Saison auch Meister geworden sind. Ja, Drachal jetzt in diesem Spiel am Wochenende mit 3 Treffern, finde ich schon wirklich bemerkenswert für die Position, wo man jetzt ja nicht unbedingt immer wieder zu so guten Abschlusssituationen kommt. Also Drachal sollte man sich auf jeden Fall mal merken und über die Saison hinweg mal beobachten, ob er seine Performances da auch ja bestätigen kann.
Ja, damit sind wir für diese Woche fertig. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche und überlasse Mats die letzten Worte.
Ja, La Liga macht endlich wieder Spaß. Hat mich sehr gefreut, dass wir heute mal ein paar Partien aus Spanien mitbringen konnten. Also ich finde, die Attraktivität geht eher in die richtige Richtung im Moment. Und auch gerade in Frankreich natürlich viele Teams, die jetzt gerade so ein bisschen so ein ja Hoch haben. Brest haben wir genannt, Nizza haben wir genannt, die vorne mit dabei sind. Also es macht gerade echt Spaß und ja, freue mich auf die nächste Woche mit dir, Jan.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.